ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir besichtigen heute eine Stadt. Ich lade Sie zu einem Stadtbummel ein. 2025 ist ein besonderes Jahr für diese Stadt, denn sie ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt. Die Rede ist von Chemnitz. Ein schöner Grund, mal vorbeizuschauen und uns auch an Karl-Marx-Stadt zu erinnern. Von Karl-Marx-Stadt nach Chemnitz entdecken Sie mit uns die Kulturhauptstadt 2025. Dafür habe ich den Chemnitzer Künstler Jan Kummer besucht und der Maler, Grafiker und Musiker sagt, das sächsische Manchester, wie Chemnitz früher auch genannt wurde, hat weit mehr zu bieten als nur die bekannte Industrie.
Es war zum Beispiel immer auch irgendwie interessanter als beispielsweise Dresden. Also es war nicht von Haus aus eine Kulturstadt, Karl-Marx-Stadt. Auf den ersten Blick zumindest, es war eben eher eine Industriestadt und da gab es natürlich immer Reibungen und die machen aber eben die Kunst dann auch ganz interessant. Und dann gab es noch diesen Faktor, dass in einem Staat wie in der DDR, wo alles doch relativ überwacht wurde und kontrolliert wurde, aber so eine Industriestadt, was das Kulturelle betrifft, eigentlich gar nicht so im Fokus der Behörden war und sich deswegen hier auch Freiräume gebildet hatten, die es anderswo nicht so gab. Und das brachte mit sich, dass Karl-Marx-Stadt eine sehr spannende Kulturszene hatte.
Doch auch von der Schlossteichbande weiß Jan Kummer zu berichten, denn die kriminelle Bande war auch lang nach ihrer Zeit in Chemnitz Stadtgespräch.
Es war gewissermaßen in der Stadt eine Legende, weil in so einem Ordnungsstaat wie der DDR sind natürlich so bandenmäßige Kriminelle. Das gab es nicht so oft und da gab es eben diese Schlossteichbande und das war dann auch so das Reich der Legenden, was die so gemacht haben und so weiter. Und das ist so was Ähnliches, was auch so eine Legende war in der Stadt. Hier gab es auch mal einen Sprengstoffanschlag auf einen sowjetischen Panzer, der auf so einem Sockel stand, wie in vielen anderen DDR-Städten. Und der wurde hier gesprengt. Und das war natürlich das Sprengen eines Panzers in der DDR, so als anarchistischer Akt. Also das war schon bemerkenswert.
Wir entdecken heute die Kulturhauptstadt 2025, ein Stadtbummel von Karl-Marx-Stadt nach Chemnitz. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Stadtbummel mit Ihnen. Wir lassen uns heute stadtverführen und besuchen Chemnitz. Wenn man Chemnitz hört, dann denken viele erstmal an die Industrie, die hier schon immer einen Schwerpunkt hatte in der Region. Dabei findet sich auch viel Kultur und Schöngeistiges, wunderbare Architektur und verrückte Kunst im einstigen Karl-Marx-Stadt. Und mit seinen Schlössern und Traditionen im angrenzenden Erzgebirge kann man in Chemnitz leben, arbeiten, Kultur genießen und auch studieren. Schon im 12. Jahrhundert wurde hier eine Stadt erwähnt, deren Name Steinbach bedeutete. Aus Kamenitz wurde Chemnitz, wurde Karl-Marx-Stadt und wurde wieder Chemnitz. Wir bummeln heute durch die Straßen der Stadt und lernen die Kulturhauptstadt 2025 etwas genauer kennen. Am 18. Januar wurde es nun feierlich eröffnet, das Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz. Doch wie passt das zusammen, das einstige sächsische Manchester und eine Kulturhauptstadt? Und war da nicht auch irgendwas mit dem Namen? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Die DDR-Staatsführung war so berechenbar, dass es hin und wieder unberechenbar wurde. Eine Stadt quasi zum Klingelschild eines Mannes zu machen, der dort nie gewohnt hat, auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Chemnitz war geprägt von Industrie und Arbeiterklasse. Allein das hat als Schablone wohl schon gereicht. Guten Tag, Karl-Marx-Stadt. Was zu DDR-Zeiten übrigens auch als Industrie- und Arbeiterstadt galt, war Halle an der Saale. Und Friedrich Engels hatte dort Zeit seines Lebens nicht eine Minute verbracht, also sah ich da durchaus beunruhigende Parallelen. Andere Städte waren da fein raus, Leipzig zum Beispiel. Gefühlt erster Kandidat für gleich zwei Umbenennungen in Karl-Liebknecht-Stadt oder Walter-Ulbricht-Stadt. Denn die sind beide tatsächlich dort geboren. Aber unter Sozialisten wird nicht gestritten, also ließ man es bei Leipzig. Da war die Stadt fein raus und konnte weiter an der Eingemeindung von Engelsdorf arbeiten. Das es zufälligerweise schon gab, ohne Friedrich davor. Als mögliche Alibi-Lösung, die 1999 doch tatsächlich Wirklichkeit wurde. Da war zwar keine DDR mehr, aber sicher ist sicher. Man weiß ja nie, wen die Zukunft an die Macht bringt. Doch Halle hieß einfach Halle. als könnte man dort prima was einlagern, beispielsweise riesengroße Büsten von verdienten Kommunisten. Zum Glück aber hat, warum auch immer, niemand ernsthaft diesen Gedanken verfolgt. Ansonsten hätten wir uns aber auch ganz sicher gewehrt. Vielleicht. Argumente hätten wir genug gehabt. Schaut erst mal auf Schwerin. Das reimt sich auf Lenin. Und vergesst uns nicht Hoheneck. Da wohnen lauter Hohenecker. Das kann doch alles kein Zufall sein. Inzwischen ist das Thema aber erstmal Geschichte. Es gibt hier zwar Gedenkstätten, aber nicht mehr in Form von Gedenkstätten.
Von Karl-Marx-Stadt bis zur Kulturhauptstadt 2025. Wir machen heute eine Stadtführung durch Chemnitz. Die Stadt mit den knapp 250.000 Einwohnern ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt. Und Chemnitz hat da viel zu bieten. Sogar einen Vulkanausbruch. Der liegt natürlich weit in der Vergangenheit. Da gab es noch Dinos in Karl-Marx-Stadt. Der versteinerte Wald, den die Lava damals geformt hat, der ist jedoch geblieben und ist nur ein Kulturerbe der Stadt, das Sie im Kulturstadtjahr 2025 in Chemnitz entdecken können. Einer, der hier zu Hause ist und Karl-Marx-Stadt als auch Chemnitz kennt, ist der Künstler Jan Kummer. Auch seine Werke sind auf dem Kulturpfad der Kulturhauptstadt zu sehen. Ihn habe ich in Chemnitz besucht und dann sind wir durch Karl Kamptz, wie der Erzgebirger früher sagte, gewandert. Und zwar von A bis Z. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zuerst wollte ich allerdings wissen, wann der gebürtige Weimarer nach Karl-Marx-Stadt kam.
Das war im Schlepptau meiner Eltern. Ich war damals noch nicht mal im Kindergarten. Also ich bin wirklich im zarten Alter schon nach Karl-Marx-Stadt gezogen. Und wie gesagt, meine Eltern, beziehungsweise ganz genau gesagt, mein Vater hatte hier einen Posten angeboten bekommen bei der Wismut. Das hatte Weimar nicht zu bieten, also sind wir hierher gezogen.
Was für eine Stadt haben Sie damals erlebt? Als Kind und dann auch als Heranwachsender, als junger Mensch. Wie war Karl-Marx-Stadt? Was ist Ihnen begegnet?
Ja, als Kind hat man ja nicht so einen großen Aktionsradius. Da erkundet man ja eher seine nähere Umgebung. Und ich bin im Neubaugebiet aufgewachsen, im Hans-Beimler-Gebiet hier in Karl-Marx-Stadt. Und ich muss sagen, das war eine schöne Kindheit dort im Neubaugebiet. Die Leute, die dorthin gezogen sind, waren in etwa alle in demselben Alter und haben auch so in etwa demselben Alter auch Kinder gekriegt. Und das gab dort unglaublich viele Kinder im Neubaugebiet. Und das war natürlich an sich schon sehr unterhaltsam. Und dann war das auch eine sehr schöne Kindheit, weil zwischen diesen Neubaublöcken auch immer große Rasenflächen waren und die große Anzahl von Kindern, also man hat immer irgendjemand zum Fußballspielen gefunden oder für sonstige Aktivitäten. Ja, also mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Und dann ist es ja immer so mehr geteilt. Als Jugendlicher erweitert sich dann der Radius, in dem man sich in der Stadt bewegt. Dann geht man natürlich raus aus seinem Neubaugebiet und erkundet die Stadt und so weiter. Und da hat man dann schon gewisse Defizite schnell festgestellt, so diese großen, breiten, zugigen Straßen, diese weiten Wege, die man hier überbrücken musste und ja, dieses relativ Kühle von Chemnitz. Ja, aber das ist dadurch kompensiert worden, dass man natürlich als Jugendlicher dann wiederum sehr aktiv war, wie das immer so ist in dem Alter und ja, das einfach so in Kauf genommen hat und diese gewisse Unwirtlichkeit, dieser sollte ja mal eine sozialistische Vorzeigestadt werden, und entsprechend große Magistralen befanden sich überall in der Stadt und sowas. Aber wenn man seine Ecken gefunden hat, wo man aktiv werden wollte und konnte, dann war das durchaus spannend. Und es war zum Beispiel immer auch irgendwie interessanter als beispielsweise Dresden. Irgendwie. Also in Karl-Marx-Stadt gab es damals und als Teenager war das natürlich sehr wichtig, viele interessante und auch sperrige und widerständische Ecken. Man musste sie nur entdecken.
Chemnitz wurde ja 1953 in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Da waren Sie natürlich noch nicht hier. Glauben Sie, dass das was mit der Stadt gemacht hat? Man sagt ja, Nomen ist Omen. Hat das was gemacht? Können Sie sich das vorstellen oder war das eigentlich wurscht? Ist da Chemnitzer, wie er ist?
Naja, die Umbenennung der Stadt ging ja einher auch mit einer Umgestaltung des Stadtbildes. Das war eigentlich eher prägend, dass eben Karl-Marx-Stadt eigentlich so zum Eldorado des Proletariats ausgebaut werden sollte. Es sollte halt auch in einer gewissen Weise eine sozialistische Musterstadt werden. Durch die extremen Zerstörungen im Krieg gab es auch genügend Fläche. Und da war dann der Name eigentlich jetzt bis darauf auf den Umstand, dass man gerade als Kind immer geflucht hat, wenn man diesen langen Namen irgendwo hinschreiben musste, auf Postkarten oder sonst wo. Ansonsten war der Name eigentlich gar nicht das Entscheidende. Das wurde einfach so hingenommen. von der älteren Generation haben durchaus auch noch viele Chemnitz gesagt. Und das wurde auch nicht irgendwie verfolgt oder sanktioniert. Die beiden Namen gab's. Und man hat eben eher gesehen als Einwohner, dass eben mit dem Namen auch diese Idee einer sozialistischen Stadt einherging. Und das hat man dann eher gemerkt und das hat einen dann auch eher geprägt.
Sie als Künstler, Sie haben sich ja irgendwann dann entschieden oder haben gespürt, da ist ganz viel Kunst in mir, ganz viel, was raus will an Ausdrucksmöglichkeiten. Wie funktioniert denn das in einer Stadt, die eigentlich eher für Industrie bekannt ist? Gab es da schon eine Szene auch in der DDR?
Ja, ja. Vielleicht ist das ja sogar ein Grund, weswegen die Szene hier in der Stadt eigentlich auch zu DDR-Zeiten sehr vital war. Gerade weil sie sich immer in so einem Spannungsfeld bewegt hat. Also es war nicht von Haus aus eine Kulturstadt, Karl-Marx-Stadt. Auf den ersten Blick zumindest, es war eben eher eine Industriestadt und da gab es natürlich immer Reibungen und die machen aber eben die Kunst dann auch ganz interessant. Und dann gab es noch diesen Faktor, dass in einem Staat wie in der DDR, wo alles doch relativ überwacht wurde und kontrolliert wurde, aber so eine Industriestadt, was das Kulturelle betrifft, eigentlich gar nicht so im Fokus der Behörden war und sich deswegen hier auch Freiräume gebildet hatten, die es anderswo nicht so gab, wo die Kultur schon eher auch von den Stadtoberen oder von den entsprechenden Bürokratien genauer beobachtet wurde. Und das brachte mit sich, dass Karl-Marx-Stadt eine sehr spannende Kulturszene hatte. Immer auch, bis zum heutigen Tag ist das ja so, im Austausch mit den relativ nah beieinander liegenden Städten Leipzig und Dresden.
Jetzt hat es auch viele Handwerksbetriebe gegeben, also viel Industrie. Was wurden alles hergestellt in Karl-Marx-Stadt?
Na, traditionell war eigentlich die ganze Region immer geprägt von Textilindustrie. Also es gab unglaublich viele Textilbuden mit den unterschiedlichsten Herangehensweisen. Die einen haben Textilmaschinen hergestellt, die anderen haben direkt Textilien produziert. Und im Hinterland von Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz gab es ja auch schon seit Jahrhunderten ebenfalls eine florierende Textilindustrie. Und da war die Stadt immer so ein Zentrum auch des gesamten Kreises. Und hier drehte sich viel um Maschinenbau und Textil. Das ging bis hin zur Wismut, die ja im Erzgebirge aktiv war, aber die eben auch in Karl-Marx-Stadt ihren Sitz hatte. Ne? Und so war das bei verschiedenen Sachen. Viele Großbetriebe mit unglaublich vielen Mitarbeitern gab es hier.
Wenn Sie Karl-Marx-Stadt eine Farbe hätten geben wollen, was wären das für eine gewesen?
Tja, ich würde mal sagen, so ein elegantes Grau. Ja, das meine ich jetzt auch gar nicht abwertend. Es ist ja spätestens mit der Renaissance des Brutalismus oder des Plattenbaus ist die Farbe ja auch wieder rehabilitiert worden. Also grau im sympathischen Sinne.
Welche Farbe hat denn Chemnitz heute?
Ja, das ist grau mit farbigen Einsprengseln, würde ich mal sagen. Also die Wurzeln der Stadt und die Geschichte der Stadt, die werden ja nicht einfach so abgeworfen. Also man sieht dieses dominierende Beton im weitesten Sinne eigentlich noch an allen Ecken. Und ich finde das aber eigentlich ganz nett.
So, und jetzt habe ich mir gedacht, wir erkunden Chemnitz mal per Alphabet. Ich habe ein bisschen geguckt, was wir alles finden von A bis Z, also quasi Chemnitz von A bis Z. A wie Altbau.
Altbauten durchaus auch vorhanden in Chemnitz, wenn auf den ersten Blick auch, gerade weil sie im Zentrum so dominant sind, die Plattenbauten zu sehen sind, gibt es hier aber auch noch große Jugendstil- und Gründerzeitviertel, die sind nur allerdings wie so ein Ring um die Stadt drumherum gebaut, also es gibt durchaus ansehnliche Altbauten.
B wie Bezirk Karl-Marx-Stadt.
Tja, das war halt die Einteilung, die es zu Ostzeiten gab, die Bezirke. Und ja, der Bezirk Karl-Marx-Stadt ist dann natürlich irgendwie wieder organisch in Sachsen aufgegangen.
Der Kulturpfad, der umfasst ja jetzt nicht nur Chemnitz, sondern dieses Jahr finden ja auch Veranstaltungen, Ausstellungen statt in wohl 38 Gemeinden, glaube ich, auch im Umkreis. Erstreckt sich das ungefähr auch so über den ganzen ehemaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt oder ist das nicht ganz so weitläufig oder ist es vielleicht sogar weitläufiger?
Naja, es erstreckt sich schon, man könnte schon sagen, so in den unsichtbaren Grenzen des Bezirks Karl-Marx-Stadt, schwerpunktmäßig. Also ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, welches Kunstwerk außerhalb der ehemaligen Bezirksgrenzen aufgestellt wurde. Also ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber da zeichnet sich der Bezirk schon ab, bis hoch zum Erzgebirge eben.
C wie Chemiehandel.
Chemiehandel. Naja, gut, in Chemnitz ist ja das berühmte Fitz-Spülmittel erfunden worden in der Fettchemie, was ich immer einen sehr schönen Namen fand für eine große Fabrik. Also da gibt es eben durchaus Anknüpfungspunkte zur Chemie. Ja, und dann natürlich auch zum Chemiehandel.
D wie der gute alte Barkas und Diamantfahrrad.
Tja, der gute alte Barkas, da ist man ja nie rangekommen zu Ostzeiten. Aber Fahrzeugindustrie, habe ich ja vorhin sogar vergessen zu erwähnen, Fahrzeugindustrie ist in der Region und auch hier in der Stadt eigentlich auch schon ewig verankert. Also das Stammhaus hier der Auto-Union befindet sich ja hier in Chemnitz. Und das ist dann schon auch gesamtdeutsche Autogeschichte. Und das geht dann bis nach Zschopau, MZ-Werke, die Motorradwerke und Trabant als berühmtestes Fahrzeug. Das wurde ja auch hier in der Region hergestellt. Also da gab es neben dem Barkas, der eigentlich ja fast schon das unbekannteste Fahrzeug ist, würde man vielleicht mal im Nachhinein sagen, da eine breite Tradition. Und Diamanträder wurden ja auch hier hergestellt. Die Firma gibt's ja sogar noch. Die ist in Hartmannsdorf jetzt, also an den Grenzen von Chemnitz, angesiedelt. Das ist eigentlich ganz schön, ja, dass es diese Traditionsfirma noch gibt.
E wie Eiskunstlauf.
Ach, natürlich, große Tradition, ja. Ne? Da wird dann der Bogen gespannt bis zur Kulturhauptstadt, also Eiskunstlauf, das ist ja dann schon auch eine Kulturtechnik. Und ja, da war dann hier natürlich immer mit der berühmten Trainerin Seifert, die hat ja einige große Eislaufstars hervorgebracht. Ich war da nie so ein großer Fan, aber ist halt auch eine Kunstform, die in Karl-Marx-Stadt eigentlich erfolgreich gefördert wurde.
F wie FC Karl-Marx-Stadt.
FC Karl-Marx-Stadt, ja, da bin ich als Kind immerhin. Die hatten so ein uraltes Stadion mit einer hölzernen Anzeigetafel und alles etwas unwirtlich. Die ist dann irgendwann mal, war die dann nicht mehr so gut angesehen und wurde abgerissen. Und dann ist dann der Fußballclub ins große Thälmann-Stadion übergewechselt. Da bin ich dann nicht mehr hin. Das war dann nicht mehr so gemütlich. Und ja, und jetzt gibt es den CFC, der leider etwas unrühmliche Schlagzeilen gemacht hat mit seiner doch etwas rechtsgewirkten Fanszene und vor allen Dingen auch mit den mafiösen Verbindungen der Security in das rechte Spektrum hinein. Also ich hoffe, ich drücke die Daumen für den Fußballclub, dass er sich von dieser Altlast befreit. Werden wir sehen.
Geh wie Germania.
Die wie Germania, das war immer ein großes Ereignis hier in der Stadt. Die haben immer große Druckbehälter hergestellt, die sowieso riesige Zigarren aussahen. Und die wurden dann immer, wenn sie fertiggestellt waren, durch die Stadt transportiert. Und während andere Städte vielleicht so historische Fürstenzüge haben und Kutschenprozessionen, so war das hier, dass so ein industrielles Produkt durch die Stadt gefahren wurde und die Leute waren auf den Beinen und wollten das sehen.
H wie Heckert, Fritz Heckert.
Ja, Fritz Heckert, das war ein kommunistischer Funktionär, der hier in der Stadt gewirkt hat. Und nach dem wurde das größte Neubaugebiet benannt. Das hatte jetzt im vergangenen Jahr 50-jähriges Jubiläum, das Fritz-Heckert-Gebiet.
I wie Icarus-Bus.
Ja, die Icarus-Busse, die hat man dann immer gesehen, ebenfalls sehr eindrucksvoll, wenn die sich zum Beispiel vom Busbahnhof auf den Weg ins Erzgebirge gemacht haben und durch den Schneematsch im Winter sich durchgekämpft haben. Und ansonsten verbindet sich bei mir damit auch, wenn man gerade mal nicht mit der Straßenbahn gefahren ist, die eigentlich hier in der Stadt ein großes Netz hat, dann waren wir in so einem Icarus-Bus und oft waren die Gelenkbusse, die hatten in der Mitte immer so eine Art Gummi, was den Bus gewissermaßen elastischer gemacht hat und das war oft ein bisschen löchrig und auch da pfiff im Winter der Wind rein. Das sind so private Erinnerungen an die Icarus-Gelenkbusse.
J wie Jutta Müller. Hatten wir schon mit dem Eiskunstlauf, ne? Gabi Seifert hatten Sie schon angesprochen.
Ja. Naja, das ist diese Eislauf-Tradition, Eiskunstlauf-Tradition. Und die Halle steht noch. Und die Halle, wo die großen Talente geschmiedet und geformt wurden, wurde jetzt vor relativ kurzem, ich glaube vor einem Jahr maximal, in Jutta Müller-Halle umbenannt.
K wie Kummerkunst in Chemnitz oder auch Karl-Marx-Stadt.
Tja, was soll ich dazu sagen? Mein Name ist Kummer und ich wohne in Karl-Marx-Stadt und stelle hier auch meine Kunst her. Ja, und in alter Chemnitzer Karl-Marx-Städter Tradition versuche ich, meine Kunst zu exportieren in alle Welt.
L wie Lulatsch.
Ja, das ist der etwas despektierliche Name für den riesigen Schornstein des hiesigen Kraftwerks. Und ja, Martin immer so gesehen und wie Rauchwolken ausgestoßen hat Martin eigentlich immer gemocht. Und vor Jahren ist er dann mal von dem französischen Künstler Daniel Burin gestaltet worden als ein gigantisch großes Kunstwerk, ist farbig angestrichen und jetzt ist das wirklich eine absolute Wegmarke. Also man sieht den ja schon von der Autobahn und er ist beleuchtet und dieser farbige Stift, ja, ist mittlerweile zu einem echten Sympathieträger geworden und ich habe den Eindruck, egal wie die Wärmeversorgung von Chemnitz mal umgestellt wird, der Schornstein oder man kann jetzt schon sagen, das riesige Kunstwerk, das wird stehen bleiben.
Auch liebevoll Schorsch genannt, ne, von manchen Chemnitzern. M wie Messe.
Ja, die großen Messen, die werden ja in Leipzig abgehalten, nicht allzu weit von Chemnitz entfernt. Aber Chemnitz hat auch eine Messe mit den verschiedensten Angeboten. Aber im Moment am attraktivsten als Spielort der Niners, der hiesigen Basketballmannschaft, die eigentlich ganz erfolgreich dort drinnen tätig sind.
N wie Nischel.
Ja, ich habe nie Nischel gesagt. Da geht's jetzt um den Karl-Marx-Kopf. Und ich habe mir immer verbeten, denen so eine wertschätzende, niedliche Bezeichnung zu geben. Es war immer der Karl-Marx-Kopf. Wahrscheinlich, weil ich ihn auch aus Ostzeiten kenne, wo das relativ humorlos betrachtet wurde. Der große Philosoph, bewacht von zwei Volkspolizisten rund um die Uhr. Und insofern war das für mich immer so ein Monument des real existierenden Sozialismus oder vielleicht sogar mit stalinistischen Anleihen. Ja, die DDR gibt es nicht mehr. Jetzt gucke ich ein bisschen milder auf den Kopf, aber es bleibt für mich der Kopf und nicht der Nischel.
O wie oben auf dem Roten Turm, dem ältesten Wahrzeichen von Chemnitz.
Tja, Sicherheit geht vor, kann man heutzutage immer sagen. Und deswegen ist dieser Turm, der im Stadtzentrum steht, seit Jahrzehnten geschlossen, weil es fehlt eine Sicherheitstreppe, die wahrscheinlich unschönerweise seitlich an den Turm angebracht werden müsste, um einen Fluchtweg zu gewährleisten. Und da wird schon seit Jahrzehnten überlegt und gerungen, wie kann man diesen Turm zugänglich machen und dabei alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Das ist ein laufender Prozess.
Konnte man zu Ostzeiten jemals da hoch?
Ich war schon drin, ja. Das war nie so ein Objekt, wo man permanent und immer rein konnte. Aber dort gab es in meiner Erinnerung Zirkelräume, wo Zeichenzirkel gemacht wurde, kleine Ausstellung war da drin und sowas. Aber es war nie so spektakulär, weil wahrscheinlich selbst die DDR-Zeiten schon das Problem war, wenn dort mehr als 10 Leute drin sind, was ist denn im Falle eines Brandes oder was weiß ich, keine Fluchtwege und so weiter. So ist das halt, wenn man einen mittelalterlichen Turm in der Stadt stehen hat und den mit heutigen Gesichtspunkten irgendwie aufrüsten muss. Das ist offensichtlich ein Riesenproblem.
P wie Plattenbau.
Ja, wie zu Anfang schon gesagt, ich bin im Plattenbau aufgewachsen. Plattenbauten sind für mich durchaus was Schönes. Und vielleicht sogar in der heutigen Zeit, Chemnitz hat jetzt nicht so ein direktes Problem mit dem Wohnungsangebot, aber ich denke, gerade auch in anderen Städten und natürlich auch hier, könnten Plattenbauten auch wieder eine Lösung sein der Wohnungsnot, die es durchaus gibt. Also dieses serielle Bauen ist durchaus eine Antwort auf die verschiedensten Anforderungen, die es auf dem Gebiet gibt. Und ich denke, wenn man sich von dem Gedanken löst, dass Plattenbauten automatisch langweilig sein müssen, weil sie immer nur als Rechtecke in der Landschaft stehen, wenn man sich von diesem Gedanken löst, dann könnte, wie gesagt, dieses serielle Bauen vielleicht einen Beitrag dazu liefern, die Wohnungsnot abzumildern.
R wie Robert Schumann Philharmonie.
Ja, das ist ein hoch angesehener Klangkörper hier in der Stadt. Ist ein sogenanntes A-Orchester, hat absolut gutes Standing, auch international. Ja, ist eine sehr gute, große Kultureinrichtung.
S wie Schlossteich. Da soll es damals eine Schlossteichbande gegeben haben, also auch Thema, wie überall, auch in der DDR, Thema Kriminalität. A, war das ein Thema in der Stadt? Also hat man davon wirklich was mitbekommen oder?
Da bin ich dann tatsächlich mal ein bisschen zu jung, um das Wirken der Schlossteichbande, ich habe die jetzt nicht live mitverfolgen können, aber es war gewissermaßen in der Stadt eine Legende. Weil, da muss man natürlich auch so sagen, in so einem Ordnungsstaat wie der DDR sind natürlich so bandenmäßige Kriminelle. Das gab es nicht so oft und da gab es eben diese Schlossteichbande und das war dann auch so das Reich der Legenden, was die so gemacht haben und so weiter. Und ist bestimmt mächtig aufgeblasen worden, aber sie waren ja nachweislich tätig und als Kriminelle unterwegs. Und das ist sowas Ähnliches, was auch so eine Legende war in der Stadt. Hier gab es ja auch mal einen Sprengstoffanschlag auf einen sowjetischen Panzer, der auf so einem Sockel stand, wie in vielen anderen DDR-Städten, wo immer so ein Sockel war am Ortseingang mit so einem Panzer drauf. Und der wurde hier gesprengt. Und das war natürlich, dagegen konnte die Schlossteichbande eigentlich nur verlieren in der Legendenbildung. Das Sprengen eines Panzers in der DDR, so als anarchistischer Akt, also das war schon bemerkenswert. Ja.
Und es wie Straßenbahn, wir haben es ja schon gehört.
Ja, Straßenbahn gab es schon zu Chemnitzer Zeiten, ein relativ gut ausgebautes Netz. Und das ist dann zu DDR-Zeiten weiterverfolgt worden. Also wir haben insgesamt so in der Stadt wirklich ein gut ausgebautes Straßenbahnnetz. Und dann gab es eben noch diese interessante Idee, dieses Netz auszubauen bis ins Erzgebirge hinein, in dem praktisch die Straßenbahn aus der Stadt auch rausfährt und sich dann in so eine Art S-Bahn verwandelt. Ist eigentlich wirklich eine gute Verkehrspolitische Maßnahme gewesen. Und vor allen Dingen, wenn man das Elend mit der Fernbahnverbindung betrachtet, wo Chemnitz seit Jahrzehnten vom Schnellverkehr abgeschnitten ist, dann ist natürlich die Straßenbahn mal ein Erfolgsmodell der Mobilisierung von Leuten. Und ja, das kann man leider von der Zugverbindung, fehlender ICE-Anschluss, kann man das leider nicht sagen. Die Straßenbahn, wie gesagt, ist da ein positives Gegenbeispiel, wie man Leute irgendwo von A nach B transportieren kann.
Die gute Tatra.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, sogar bis zum heutigen Tag fahren immer noch tschechische Bahnen. Ne? Ob es jetzt noch die Tatra-Bahn sind, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ja, klar, die Tatra-Bahn, unvergessen.
T wie Theater.
Ja, das Theater in Chemnitz. Wir haben ja vorhin über Kunst gesprochen, so in Karl-Marx-Stadt. Und die Vorteile, wenn man nicht ganz so im Fokus der Beobachtung steht. Und so war das zum Teil beim Theater in Karl-Marx-Stadt auch. Es gab dort einen recht progressiven Generalintendanten. Und es gab auch so ein kleiner interessanter Nebenaspekt, auch Leute, die sind nach Karl-Marx-Stadt gewissermaßen strafversetzt worden. Wenn sie in Berlin am Theater irgendwelchen Unsinn gemacht haben oder als nicht so ganz beherrschbar galten, wurden die auch gerne mal nach Karl-Marx-Stadt versetzt und mussten gewissermaßen in der Provinz Theater machen. Und all diese Faktoren zusammengenommen haben dazu geführt, dass das Theater ein sehr modernes, sehr spannendes Theater war, also wo die Leute zu Premieren durchaus aus Berlin und anderen Städten nach Karl-Marx-Stadt gefahren sind, um sich das hier anzugucken. Und man sogar zum Teil Handwerker mit Premierenkarten bestechen konnte. Und das muss ein Theater erst mal hinkriegen. Und ja, es war wirklich ein weithin gerühmtes Theater. Und das Programm war sehr spannend und progressiv.
Theater Chemnitz heute?
Ja, das muss ich jetzt wieder finden, das Theater. Ne? Es gab zu länger zurückliegenden DDR-Zeiten mal einen Brand im hiesischen Theater. Beim Krieg ist das Theater komplett zerstört worden. Dann gab es Interimsspielstätten verschiedenster Art. Davon ist dann eine abgebrannt worden und da wurde dann gesagt, jetzt als Bezirkshauptstadt, jetzt brauchen die mal wirklich ein Theater. Und es ist in DDR-Zeiten ein Theaterneubau entstanden und der ist aber jetzt nicht mehr bespielbar seit ein paar Jahren. Entweder er muss grundlegend saniert werden, was viel Geld kostet, oder ein Neubau. In der Stadt sind ja noch große Flächen auch frei, war auch im Gespräch. Ja, und währenddessen bespielt das Theater in einer ehemaligen, selbstverständlich Textilfabrik, eine Interimsspielstätte. Und ja, das Sanieren ist erstmal so auf Eis gelegt, weil die Kosten natürlich in der heutigen Zeit explodiert sind. Und jetzt ist die große Frage, manchmal sind ja solche Interimsspielstätten auch eine Möglichkeit, aus ausgefahrenen Wegen auszubrechen, mal was Neues zu probieren, das Ensemble vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise zu positionieren. Weiß ich nicht, wäre vielleicht eine Chance, aber es sollte zumindest am Horizont die Möglichkeit bestehen, entweder Neubau oder eine Generalsanierung des Schauspielhauses. Und da bin ich natürlich gespannt, welche Lösung es dort gibt. Also diese Interimsspielstätte, das kann ja keine Lösung für die Ewigkeit sein. Und ja, bin ich gespannt, was daraus wird. Also gerade in diesen Sparzeiten jetzt, ob die Stadt schafft oder mit Hilfe des Landes oder des Bundes vielleicht dann doch die Mittel aufzubringen, indem entweder Neubau oder eine Sanierung finanziert werden kann. Ja, hänge ich auch sehr daran, weil ich auch jahrelang im Theater gearbeitet habe.
U wie Universität.
Ja, das ist die Universität Chemnitz, die durchaus noch ausbaufähig ist. Ja, es ist eine sogenannte Pendleruniversität. Also viele Studenten aus dem näheren Umfeld studieren an der Uni hier. Also die fahren praktisch am Wochenende oft wieder nach Hause, auch viel Erzgebirge und Ähnliches. Und die fehlen natürlich dann in der Stadt. Also diese belebende Wirkung, die Universitäten auf viele Universitätsstädte haben, weil die Studenten dort das Leben prägen, auch gerade das Kulturleben, das ist in Chemnitz eigentlich nicht so. Weil das zum Teil sind das sehr nüchterne Studiengänge, Maschinenbau und Mathematik und die Art. Es gibt ja keine Kunsthochschule. Und zum anderen eben, dass eben die Leute auch eigentlich gerne dann am Wochenende in ihre Heimatstädte zurückfahren. Und dann gibt es noch, was eigentlich sehr schön ist, einen sehr hohen Anteil an chinesischen Studenten und indischen Studenten, die hier studieren. Also der Anteil von Studenten aus fernen Ländern ist hier eigentlich ist sehr hoch hier in der Stadt. Und das freut mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die sind auch lieber in ihrer Community, bleiben die lieber und sowas. Man hätte, würde sie gerne in der Stadt auch mal sehen oder bei Kulturveranstaltungen, also mehr sehen. Es gibt natürlich Studenten, die präsent sind. So. Aber es ist eine Universität, die relativ zurückhaltend nur agiert und gar nicht so die Stadt prägt.
War das in der DDR auch so? Also wir hatten ja auch Gastarbeiter und gab es auch damals schon an der Uni Gaststudenten dann aus fernen Ländern?
Also bei den Indern zum Beispiel, da haben einige studiert, deswegen studieren auch jetzt wieder so viele. Da haben viele Eltern wahrscheinlich auch hier in Karl-Marx-Stadt damals studiert und haben ihren Kindern gesagt, das ist eigentlich ganz okay, da kannst du auch studieren. Also das ist so ein Umstand, aber es waren nicht so viele, wie es jetzt sind. Und ansonsten im Großen und Ganzen war die Uni zu Ostzeiten eigentlich ähnlich gestrickt wie heute. Also viele Studiengänge, die doch eher mit dem Maschinenbau und ähnlich trockenen Sachen zu tun haben, zumindest trocken für jemanden, der eher in der Kultur unterwegs ist. Ja, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Also die Universität hat, wie gesagt, eigentlich nie hier in der Stadt das Leben in irgendeiner Weise geprägt. Liegt auch ein bisschen daran, das ist ganz angenehm für die Studenten, aber eben für eine Entwicklung einer lebendigen Stadt schwierig. Die haben hier einen sehr großzügigen Campus. Und der befindet sich nicht im Stadtzentrum oder so, sondern eher so ein bisschen randläufig. Und dort gibt es genügend Wohnheime, es gibt genügend Sportplätze und kleine Clubs und so weiter. Also die können in diesem Campus bleiben, die müssen den eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht verlassen. Das ist, wie gesagt, schön für die Studenten, für die Kultureinrichtung in der Innenstadt, aber immer ein bisschen schwierig.
V wie VEB.
Ja, der volkseigene Betrieb, davon wimmelt es in der Stadt zu DDR-Zeiten. Was soll man dazu sagen? Das Volkseigentum hat sich irgendwie in Luft aufgelöst und ja, wir befinden uns jetzt in der Marktwirtschaft, auch in Chemnitz.
W wie Wismut.
Ja, das war der legendenumwogene, die deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft, die Uranbergbau auch als Schwerpunkt im Erzgebirge betrieben hat. Also Karl-Marx-Stadt wurde dann schon von der Wismut auch geprägt. Zum einen, weil hier der Hauptsitz war, zum anderen, weil die auch ein großes Kulturzentrum hatten in den Stadtteil von Karl-Marx-Stadt. Und es gab sogar Einkaufsstätten für Wismut-Leute, also wo du nur als Wismut-Mitarbeiter einkaufen konntest. Also man hat die Wismut schon gespürt, ja.
X wie in Marx. Wie stark hat denn da vielleicht auch diese Energie, diese Karl-Marx-Energie, Sie haben selber gesagt, also Nischel war das zum Beispiel nie für mich. Wie präsent war er denn, der Karl?
Also zum einen war er ja nie hier gewesen. Also insofern gibt es jetzt keine Tafel, hier hat Karl Marx sein Bier getrunken oder hier ist Karl Marx auch schon mal spazieren gegangen. Das verbietet sich, der war einfach nie hier in der Stadt. Und ja, gerade zu DDR-Zeit natürlich, man ist dann mit der marxistisch-leninistischen Ideologie aufgewachsen, groß geworden. Das war eine Selbstverständlichkeit. Den Karl-Marx-Kopf, den fand ich immer, wie gesagt, etwas eigenartig. Ich habe mir manchmal überlegt, was macht denn jemand, der aus einem fernen Land kommt, geht hier in die Stadt und es steht so ein Kopf. Da muss doch total irritiert sein. Das ist ja wie bei den Osterinseln, wo auch irgendwelche Köpfe aus der Erde ragen. Und hier ist so ein bärtischer Kopf. Also wenn man da jetzt keinen direkten Bezug dazu hat, dann sagt man sich, was sind das hier für seltsame Bräuche, die hier zelebriert werden. Und mittlerweile bin ich, wie gesagt, mit diesem strengen Kopf etwas versöhnt. Mittlerweile ist er fast schon skurril und Karl Marx war ein Philosoph. Also im Unterschied zu Leuten wie Lenin oder Stalin oder Ähnlichen, hat er als Philosoph durchaus interessante und spannende Gedanken gehabt. Aber, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, da klebte natürlich keinerlei Blut an seinen Händen. Er hat nie einen Staat zu verantworten gehabt und hat auch nie erleben können oder müssen, was aus seinen Gedanken im Prinzip auch für Absurditäten geschmiedet werden. Also der Karl Marx war ein Philosoph. Also gegen den hätte ich nie was gehabt. Ne?
Y wie Yorkgebiet.
Das Yorkgebiet war das Nachbargebiet vom Hans-Beimler-Gebiet, wo ich aufgewachsen bin und war dann schon ein bisschen sparsamer für ein Neubaugebiet gebaut. Das Beimler-Gebiet war etwas großzügiger, was bei die Gebäude und so weiter betrifft, aber das war wie ein ferner Planet. Wer im Beimler-Gebiet gelebt hat, ist eigentlich ungern ins Yorkgebiet gegangen. Und ansonsten war das natürlich bei den Neubaugebieten immer ganz lustig. Man selber als Einheimischer kannte sich da gut aus, aber im Prinzip war das immer dasselbe. Es war diese Ansammlung an ähnlichen Wohnungstypen und Plattenbauten und in der Mitte gab es ein Versorgungszentrum. Und da war dann so für die Eingeweihten, die wussten dann bei dem Versorgungszentrum in dem einen Neubaugebiet, ist die Gaststätte noch ein bisschen schöner als in dem anderen. Aber im Grunde waren die alle vergleichbar. Man hatte eigentlich gar keinen großen Grund gehabt, das Nachbarneubaugebiet zu besuchen.
Also ich habe gelesen, das ist auch eine von nur zwei Städten, also mit TT, Städten in Deutschland, deren Name mit einem J beginnt. Und ich habe auch die zweite gar nicht finden können im Internet, also York. Gebiet, also was wirklich mit einem Y beginnt. Also damit ist Chemnitz hier doch auch Träger einer Besonderheit, nochmal vom Namen her. Und der Unisport ist da angelegt, ne? Die Universitätssportgemeinschaft.
Da bin ich kein Mitglied. Es kann sein, dass sie dort sind. Und ansonsten fand ich es ganz lustig, dass dann das Yorkgebiet auch dieses Versorgungszentrum, wie gesagt, was dann immer so traditionell bei den Neubaugebieten der Mittelpunkt, gewissermaßen der Marktplatz des Gebiets immer war, die haben das jetzt umbenannt in New York Center. Und das ist ja eigentlich ganz lustig, dass da so eine schräge Beziehung zu New York gezogen wurde. Ne? Ja, also wir haben jetzt hier in Chemnitz ein New York Center.
Z wie Zeisigwald.
Ja, der Zeisigwald ist ein relativ großes Naherholungszentrum, grenzt dann auch gleich an das Ruhrgebiet an und ist eigentlich wirklich auch ein spannender Ort, weil dort von ehemaligen russischen Übungsgeländen bis hin zu Steinbrüchen und auch uralten Ausflugsgaststätten ist dort eigentlich alles zu finden. Also es ist ein sehr charmantes Naherholungsgebiet.
So, da sind wir durchs Alphabet und wollen uns natürlich die Kulturhauptstadt noch ein bisschen angucken. Was macht denn Chemnitz Ihrer Meinung nach heute zu einem so guten Kandidaten für die Kulturhauptstadt?
Naja, es gibt natürlich einige Städte, die es verdient hätten, Kulturhauptstadt zu werden. Was auch ein bisschen daran liegt, dass nach den ersten Jahren, als die Kulturhauptstädte, also diese Ehrung gewissermaßen vergeben wurde, am Anfang wurde immer noch das eher so betrachtet, man hat eine Kulturstadt, die sowieso schon eine ist. Und dann gibt es noch so ein Sahnehäubchen drauf. Das wird nochmal von der Europäischen Union nochmal, gibt es nochmal wie so eine Art Schleife drum. Und das hat sich aber, wie ich finde, auch richtigerweise in den letzten Jahren verändert. Jetzt kommen eher Städte zum Zuge, die zum einen eine interessante Bewerbungsidee haben und dies, um es mal ganz schlicht zu sagen, dies auch eigentlich nötig haben. Wo es Defizite gibt, die aufzuarbeiten sind, wo es Bestrebungen gibt, eine Stadt kulturvoller zu gestalten. Es geht ja auch um Lebenskultur und also die verschiedensten kulturellen Bereiche, die auf dem Weg zu unterstützen. Also es ist, wie gesagt, nicht mehr so, dass es so ein Krönchen ist, was man verliehen bekommt, weil man man ja sowieso schon viel Kultur hat, sondern es soll eher der Weg unterstützt werden, diese Bestrebungen hin zu einer Kulturstadt eben auszubauen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und da war auch die Bewerbung von Chemnitz, die war gewissermaßen auch ein bisschen gewagt, weil dort die Defizite schonungslos auch thematisiert wurden. Zum einen eben die rechtsradikalen Umtriebe 2018, die gleich bei dem Bewerbungsbuch an erster Stelle kamen, was natürlich nicht unumstritten war, ne, ob man sowas gleich nach vorne setzt. Aber das war eben eine gewisse Ehrlichkeit. Und dass es hier in der Bewerbung auch nicht darum ging, irgend so ein Solitär hinzusetzen oder den berühmten Bilbao-Effekt zu erzeugen, indem man ein architektonisches Meisterwerk in die Stadt setzt und die Touristen kommen dann, sondern die Bewerbung war relativ niedrigschwellig. Also sollte eine sehr breite Bürgerbeteiligung stattfinden und nicht nur ganz bewusst Hochkultur, sondern Kultur im weitesten Sinne. Und das, ja, war, wie gesagt, in der Radikalität ein gewagter Ansatz, ist aber belohnt worden.
Wir haben schon gehört, 38 Gemeinden rund um Chemnitz machen auch mit, nicht nur die Stadt selber. Wenn sich der geneigte Besucher jetzt informieren möchte, wo finde ich denn überall Hinweise? Vielleicht auch, wenn ich vor Ort bin, gibt es so wie kleine Pfade, die gesteckt sind, so wie so Wanderradwege oder dergleichen, wo ich geleitet werde auch? Oder wo kriege ich Infos her?
Naja, das ist natürlich immer so eine schwierige Angelegenheit. Da wird es auch immer was zu meckern geben und das ist auch richtig so, ne? Weil das wird wahrscheinlich nie maßgeschneidert für den jeweiligen Gast passen oder in den seltensten Fällen. Es gibt im Prinzip wie eine Art Welcome Center in der ehemaligen Hartmann-Fabrik, wo eigentlich alles mitzunehmen ist, was es in gedruckter Form so gibt, von dem Bitbook, also diesem Bewerbungsbuch, angefangen. Wo jetzt diese ganzen Stationen aufgeführt wurden, wo Dinge realisiert wurden, wann man die angucken kann, wie man die angucken kann. Dann gibt es diverse Faltzettel und Ähnliches. Dann gibt es die Homepage der Kulturhauptstadt. Auf den sozialen Netzwerken ist man unterwegs. Dann gibt es ganz klassisch die Chemnitz-Touristinformation am Marktplatz, wo man wahrscheinlich als Auswärtiger zuerst mal gucken würde. Und die sind da auch sehr engagiert und haben auch diverses Infomaterial. In der heutigen Zeit gibt es eben 1000 Kanäle und die werden hoffentlich alle gut bespielt. Und ja, man muss sich dann in irgendeiner Form sich dort irgendwie, wo lässt man sich am meisten oder am liebsten informieren und diesen Kanälen dann Ausschau halten. Und das Schwierige ist aber eben, es gibt ja natürlich neben dem Programm der Kulturhauptstadt an sich natürlich, und da wären ja die Leute blöd, wenn sie es nicht machen würden, auch noch einen Haufen kulturelle Aktivitäten und Aktionen, die gar nicht direkt mit der Kulturhauptstadt in Verbindung stehen, also mit der Kulturhauptstadt GmbH in Verbindung stehen, sondern wo Leute gesagt haben, also wir wären ja doof, wenn wir nicht 2025 auch was auf die Beine stellen, aber es wird jetzt nicht unbedingt finanziert über die Kulturhauptstadt, sondern wir finanzieren das selber oder wir haben anderweitig Sponsoren gefunden und so. Und das bringt natürlich eine ziemliche Breite am Angebot, wo es gar nicht so einfach ist, das alles irgendwo zu bündeln. Es werden immer die Versuche gemacht, aber wie gesagt, ich befürchte, das ist relativ schwierig, das alles an einem Platz zu finden, weil es gibt private Initiativen, es gibt Initiativen von der Kulturhauptstadt GmbH, es gibt die Initiativen von den Kultureinrichtungen, die ja eh schon existieren, die sowieso ihr Programm machen. Ja, also es wäre schön, wenn es irgend so ein Generalprogramm gäbe, wo wirklich alles drin steht. Aber ich glaube, das ist einfach nicht zu schaffen.
Ihre Kunst ist auch zu bewundern in diesem Rahmen der Kulturhauptstadt. Wo findet man Ihre Kunst?
Ja, also es gibt bei dem Purple Pass, da bin ich mit einer Installation mit dabei. Das ist in Gersdorf, das ist ein kleiner Ort bei Chemnitz. Man muss dann schon so eine Viertelstunde aus Chemnitz rausfahren mit einem Auto oder sonstigen Verkehrsmitteln. Und ja, das ist Bestandteil dieses Skulpturenpfades. Und ich fand das eigentlich auch sehr schön, weil dieser Pfad bedeutet, dass in vielen kleinen Städten, auch im Umkreis von Chemnitz, aber auch in Chemnitz selber, die verschiedensten Kunstwerke aufgestellt wurden, die zum allergrößten Teil auch wirklich bleiben. Und deswegen kann man sich dann tatsächlich, eher natürlich wahrscheinlich in der warmen Jahreszeit, dort wirklich zu einem interessanten Rundweg aufmachen und bei der Gelegenheit zum Beispiel auch mal diese Ortschaften wieder sehen, wo man ja sonst immer kaum einen Grund hat, was will ich jetzt in Gersdorf? Ich selber habe im Vorfeld bei dem Aufstellen von meinem Kunstwerk plötzlich entdeckt, dort gibt es ein Museum, dort gibt es eigentlich eine nette Eisdiele. Ich hätte das alles gar nicht gewusst. Oder ich habe eine andere Eröffnung vom Purple Pass besucht in Thalheim, was ja früher vor dem Krieg so ein internationales Zentrum der Strumpfindustrie war. Und habe dort festgestellt, was es dort für fantastische Bauwerke gibt, noch aus diesen goldenen Zeiten von Thalheim. Durchaus ein Besuch wert. Aber wann nimmt man sich mal vor, ich fahre jetzt mal in das Dorf, was 20 Kilometer entfernt ist oder sowas. Und durch diesen Purple Pass hat man mal einen Grund. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch irgendwie. So, wo Kunstwerke die Leute auch mal so ein bisschen an Orte locken, die mitunter zu Unrecht ein bisschen an den Rand gerückt sind oder schon fast vergessen wurden. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Idee gewesen, das in der Kulturhauptstadt mit zu verankern, dass es eben dann nicht nur um Chemnitz ganz zentriert geht, sondern auch um die umliegenden Gemeinden. Und das war zum Beispiel, wie gesagt, auch ein sympathischer Ansatz, finde ich.
Haben Sie einen Lieblingsplatz in Chemnitz?
Nö, eigentlich nicht. Das schwankt immer. Das schwankt nach Jahreszeit, nach Aktivitäten, nach dem, was los ist. Nö, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen der Fluch des Einheimischen. Man weiß eben, dort ist mal was Nettes, dann ist mal dort was Nettes, dann gehe ich mal gerne dorthin. Und das verändert sich auch immer mal. Also vielleicht ist es im Moment, finde ich zum Beispiel dieses Areal des Würgbaus, das ist auch so eine große Industriefläche, die jetzt eher zu so einem Kulturort umgebaut wird. Und dort ist von einer großen Ausstellungshalle bis zu interessanten Galerien, bis hin zum Club Atomino, dem ich mich auch verbunden fühle. Es sind dort alle möglichen Sachen in den letzten Jahren jetzt etabliert worden. Und gibt zum Beispiel auch einen fantastischen Dachgarten mit einem richtigen Wald drauf und sowas. Und das ist, bis die nächste Attraktion herankommt, wahrscheinlich gerade so mein Lieblingsareal.
Ja, Herr Kummer, dann danke ich Ihnen für die schöne Stadtführung, für die interessante Stadtführung, mal ein bisschen anders. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von Ihrem Karmarkstadt Chemnitz. Danke, dass Sie zu Gast waren.
Ja, gerne.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema von Karmarkstadt nach Chemnitz, die Kulturhauptstadt 2025. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Elefant, Tiger und Co., einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.